Keine Gnade, der True Crime Podcast. In diesem Podcast geht es um die Aufarbeitung realer Kriminalfälle. Somit enthalten sind auch die Beschreibungen von grausamen Gewalttaten an Mensch und Tier. Das Anhören erfolgt auf eigene Verantwortung. Sensiblen Menschen und Kindern wird ausdrücklich vom Hören abgeraten.
Hallo ihr lieben Gnadenlosen und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Heute geht es um den Genesee River Killer Arthur Shawcross und der wurde am 6. Juni 1945 in Kittery in Maine in den USA geboren. Er ist der erstgeborene Sohn von Elizabeth und Arthur Shawcross Senior, die noch 3 weitere gemeinsame Kinder bekommen. Als er 8 Jahre alt ist, findet die Familie heraus, dass Arthur Senior ein Kind mit einer anderen Frau hat. Und das erschüttert das Familienleben zutiefst und führt dazu, dass sein Vater beginnt, sich emotional völlig zurückzuziehen. Das kann Arthur Junior in diesem Alter überhaupt nicht verstehen. Kinder in diesem Alter tendieren dazu, diese Dinge auf sich zu beziehen und verstehen nicht, dass die Probleme der Erwachsenen nichts mit ihnen zu tun hat. Er kann sich also nicht erklären, dass er sagt, okay, der Papa hat jetzt hier ein Problem mit der Mama, weil er sie betrogen hat und so weiter und so fort. Nein, es ist etwas, wo er sich selbst mit in Verbindung setzt. Das innerliche Zerbrechen der bis dahin funktionierenden Familienstruktur hat also psychische Auswirkungen auf ihn. Er wird danach nicht nur zum Bettnasser, er behauptet zudem von seiner Tante im Alter von 9 Jahren zum Oralsex gezwungen worden zu sein und dass seine Mutter ihn mit einem Besenstiel vergewaltigt hätte. Inwiefern das der Wahrheit entspricht oder ob er damit nur eine Erklärung oder eine symbolische Erklärung seiner Gefühlswelt finden wollte, ist unklar. Lügen werden etwas sein, was ihn auch in seinem zukünftigen Leben begleitet. Und daher ist es schwierig, im Nachhinein herauszufinden, was von diesen Dingen wirklich passiert ist und was nur in seiner Fantasie entstand. Er gibt zudem an, mit 11 Jahren eine sexuelle Beziehung zu seiner jüngeren Schwester aufgebaut zu haben, für die er auch in späteren Erwachsenenjahren noch eine Zuneigung empfindet, die über normale Geschwisterliebe hinausgeht. Er berichtet außerdem auf dem Weg von der Schule nach Hause von einem fremden Mann in einen Truck gezogen und vergewaltigt worden zu sein. In der Schule gilt er als aggressiver Junge, als wütender Junge, dem man besser nicht so nahe kommen sollte. Er hat demzufolge kaum Freunde und bekommt die Spitznamen Oddi, also seltsamer, und wird auch regelmäßig gemobbt. Arthurs IQ ist im unterdurchschnittlichen Bereich, seine Noten sind dementsprechend mies, er schwänzt regelmäßig die Schule, aber Förderung oder spezielle Maßnahmen für ihn, die sich seiner Lage annehmen oder die auch mal schauen, was steckt da eigentlich dahinter, warum ist der Junge so, wie er ist, die gibt es nicht. Er gerät immer häufiger in Schlägereien und eine davon ist so heftig, dass er von einem schweren Stein am Kopf getroffen wird. Er erhält außerdem noch eine zweite schwere Kopfverletzung, als er in der Schule beim Kugelstoßen von einer Kugel am Kopf getroffen wird und das Bewusstsein verliert. Mit 15 schmeißt er dann die Highschool hin, verbringt einige Jahre mit kleineren kriminellen Delikten wie Brandstiftung und Sachbeschädigung, hat jedoch keine größeren Strafen davon zu befürchten. Er lernt dann auch in den folgenden Jahren seine erste Freundin Sarah kennen. Die heiratet er 1964 und 1965 kommt ihr gemeinsamer Sohn zur Welt. Arthur macht sich aber trotz der Tatsache, dass er nun für eine Familie sorgen muss, weiterhin krimineller Taten verantwortlich. Zu der Liste kommen dann noch Einbruch und Körperverletzungen hinzu. Er kommt jedoch jedes Mal mit Bewährungsstrafen davon. Es ist also nichts, was ihn irgendwie großartig abschreckt. Aber es bringt Sarah dazu, sich nur kurze Zeit später von Arthur scheiden zu lassen. 1966 lernt er dann Linda kennen und die beiden stürzen sich trotz intensiver Warnungen an Linda durch Arthurs Mutter Hals über Kopf in die nächste Ehe. Also ihr müsst euch vorstellen, Arthurs Mutter geht hin und sagt, lass die Finger von meinem Sohn, aber nicht nach dem Prinzip, ich bin eifersüchtig, sondern der ist gefährlich. Sie macht's trotzdem. Im Alter von 21 Jahren wird er dann wegen des Vietnamkriegs als Soldat der US Army eingezogen. Und später prahlt er mit angeblich überaus brutalen Kriegsgeschichten, bei denen er die Köpfe seiner Feinde abgehackt und an Bäume genagelt haben will und dass er ein Mädchen getötet haben will und ihr Fleisch gegessen. Er hat selbst jedoch nie an der Front gekämpft. Und deshalb sind diese Geschichten bis heute fraglich und wohl auch eher als Lügen zu betrachten, die seinem Leben, was ihn eigentlich sehr gefrustet hat. Und vielleicht wollte er auch an der Front kämpfen und wollte Heldentaten begehen, hat aber die Chance dazu nicht bekommen und entsprechend das Gefühl gehabt, sich brüsten zu müssen, sich als Krieger aufführen und zeigen zu müssen. Genauso wie die Geschichten, die er über seine Kindheit erzählt, über sexuelle Übergriffe von den verschiedensten Personen in seinem Leben. Einfach um sich vielleicht hervortun zu können. Das ist immer ganz, ganz schwierig, da dann herauszufinden in einer solchen Persönlichkeit wie Arthur Shawcross, der mit seinem Leben so dermaßen unzufrieden war, inwiefern das alles in irgendeiner Form überhaupt der Wahrheit entspricht. Seiner Frau Linda erzählt er außerdem voller Stolz, dass er in Vietnam einen großen Brand gelegt hat. Und Linda erkennt in dem Moment eine sehr unübersehbare Freude in seinen Augen. Und Linda beobachtet ab diesem Zeitpunkt immer häufiger, dass er eine Streichholzschachtel in der Hand hat. Dass Krieg schreckliche Traumata hinterlässt, das ist kein Geheimnis. Posttraumatische Belastungsstörungen, die gehören bei Veteranen zum traurigen, kaum bewältigenden Alltag hinzu. Shawcross aber, der berichtet prahlerisch und angeberisch von diesen Geschichten. Also wenn man sich jetzt das mal überlegt, was man da für ein Elend sieht an der Front, was man da sieht, was da für schlimme Dinge passieren, der Tod, das Leid, die Verstümmelungen, all diese Dinge, das ist etwas, was einen in der Regel psychisch natürlich in eine traumatische Position bringt. Er ist stolz darauf. Und das ist das, was hier seltsam ist. Brandstiftung ist zudem etwas, was er in seiner Kindheit und in seiner Jugend ja schon in Betracht gezogen hat, denn wir erinnern uns daran, dass er, nachdem er die Highschool geschmissen hat, auch kleinere kriminelle Delikte gemacht hat, bei denen Brandstiftung dazugehört hat. Und in Vietnam selbst scheint er eine intensive Liebe für das Feuer entdeckt zu haben. Woher das kommt und was da genau passiert ist, das weiß man nicht. Aber er legt weitere Brände und er fühlt beim Anblick dieser Brände sexuelle Erregung. Und hier kommt dem treuen True Crime Interessierten vermutlich sofort die McDonald-Triade in den Sinn. Das ist eine Theorie, die besagt, dass es drei Faktoren gibt, die aussagekräftig dafür sind, dass jemand ein immanentes Gewaltpotenzial hat. Dabei reicht aber das Auftreten von zwei dieser drei Faktoren. Bei diesen drei Faktoren handelt es sich, für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, erstens um Bettnässen, im Fachjargon auch Enuresis genannt, was als Folgereaktion traumatischer Erfahrungen gilt. Bettnässen haben wir bei ihm. Er hat angefangen, ins Bett zu nässen, als das herauskam mit seinem Vater und die Familie zerbrochen ist. Und der zweite Punkt ist Brandstiftung, im Fachjargon Pyromanie, die zählt als Faktor des Aggressionsabbaus. Und der dritte Faktor ist die Tierquälerei. Und die steht für mangelnde Empathie und das Streben nach Macht und Dominanz über Schwächere. Die Theorie, die gilt zwar als umstritten. Zum einen kommt sie aus dem Jahr 1963. Seitdem sind einige neuere Informationen, einige zahlreichere Forschungen passiert. Deswegen ist das alles ein bisschen veraltet. Trotzdem wird sie immer mal wieder ganz gerne herangezogen, wenn genau diese Faktoren bei einem Mörder auftreten. Also an dieser Theorie ist unter anderem umstritten, dass nicht aus jeder Vita, in der diese Faktoren auftreten, automatisch auch ein Mörder oder gar ein Serienmörder resultiert. Das sind immer diese Punkte, weil man nicht von dem einen auf das andere schließen kann. Aber es ist auffällig. Und auch hier haben wir zwei dieser drei Punkte gegeben. 1969 wird Arthur Shawcross wegen Brandstiftung verhaftet. In seinem Rausch hat er eine Scheune und eine Milchfabrik angezündet. Und kurz darauf reicht dann auch Linda die Scheidung ein, denn sie hat von den Eskapaden ihres Mannes genug. Und wer weiß, ob sie nicht vielleicht auch schon geahnt hat, dass das nicht nur ein Brandstifter ist, sondern dass das der Anfang von weitaus mehr ist. Shawcross wird zu 5 Jahren Haft verurteilt, bleibt jedoch nur 1 Jahr und 10 Monate im Gefängnis, bis er auf Bewährung entlassen wird. Er bleibt jedoch wieder nicht lang allein und stürzt sich in die nächste Beziehung. Und auch hier folgt kurz darauf die Hochzeit. Die beiden leben gemeinsam in Watertown in New York, wo Arthur eine Anstellung findet und seine Freizeit hauptsächlich mit Angeln verbringt. Doch die Idylle trügt. Denn im Juni des Jahres 1973, also 1 Jahr nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, verbringt er einen ruhigen Tag mit seiner Angel am See, als 2 Jungen aus der Stadt sich zu ihm gesellen. Die beiden heißen Jack und Pete Blake. Sie sind Brüder und sie dürfen eigentlich nicht mit dem seltsamen Mann sprechen. Sie schlagen die Warnung aber in den Wind und freuen sich darüber, dass er ihnen so gruselige und brutale Kriegsgeschichten erzählt. Das finden die beiden Jungs ganz, ganz toll und hängen ganz gebannt an seinen Lippen, als er von Mord und Totschlag und Grausamkeiten berichtet. Am Abend kehrt nur Pete nach Hause zurück. Jake ist spurlos verschwunden. Pete kann keine Auskunft über seinen Verbleib geben. Alle durchgeführten Suchmaßnahmen bleiben erfolglos. Die Polizei überprüft in diesem Zuge auch Arthur Shawcross, von dem Pete berichtet hat, dass sie zuvor gemeinsam Zeit mit ihm verbracht haben. Aber die Spur führt ins Leere. 3 Monate später, am 2. September 1972, verschwindet dann auch die 8-jährige Karen Ann Hill spurlos. Die Gemeinde, die in dem Moment immer noch nach Jack Blake am Suchen ist, ist geschockt, dass nur noch ein 2. Kind verschollen ist. Und der Schock wird noch größer, als kurze Zeit später dann die brutal zugerichtete, vergewaltigte Leiche des Mädchens gefunden wird. In der Nähe ihres Fundortes finden die erfahrenen Ermittler, die beim Anblick des Mädchens selbst an ihre Grenzen kommen, ein Fahrrad. Und dieses Fahrrad können sie schnell Arthur Shawcross zuordnen. Er streitet die Tat jedoch vehement ab. Wenige Tage später wird dann auch die Leiche von Jack Blake gefunden. Und auch wenn es keine eindeutigen Beweise gibt, die Shawcross mit dem Verbrechen in Verbindung bringen, bekennt er sich schuldig und erhält eine Haftstrafe von 25 Jahren mit einer ersten Aussicht auf Bewährung nach bereits 10 Monaten. Er verzichtet im Gefängnis auf therapeutische Maßnahmen, schafft es jedoch zumindest, seinen Highschool-Abschluss nachzuholen. Er wird im Jahr 1987 nach 14 Jahren Haft frühzeitig auf Bewährung entlassen und findet dann Zuflucht in einem Obdachlosenheim in Binghamton. Seine Bewährungsauflagen beinhalten, dass er das Heim ab 23 Uhr nicht mehr verlassen darf und dass er sich mindestens einmal wöchentlich bei der örtlichen Polizei melden muss. Die Stadt stellt schnell fest, dass sie einen Kindermörder unter sich haben und so gerät Shawcross regelmäßig ins Kreuzfeuer. Und die Polizei, die hat kein Interesse daran, einen verurteilten Kindermörder zu schützen. Dementsprechend kann er recht schnell und problemlos einen anderen Aufenthaltsort beantragen. Er entscheidet sich, sich am Ufer des Genesee Rivers in Rochester niederzulassen und dort besorgt ihm sein Bewährungshelfer eine heruntergekommene Bleibe. Er lernt seine neue Freundin Rose kennen und versucht, sich mit schlecht bezahlten Teilzeitjobs über Wasser zu halten. Die Beziehung mit ihr läuft nicht besonders gut. Arthur hat nämlich Potenzprobleme und sobald er mit Rose Sex haben will, geht gar nichts mehr. Was allerdings klappt, ist der Sex mit Prostituierten. Und so trägt er das wenige Geld, was er mit seinen Teilzeitjobs verdient, auf den Straßenstrich von Rochester. Am Abend des 18. März 1988 ist Shawcross dann bei bitterer Kälte, bei Schnee und Eis mit dem Auto einer Bekannten auf den Straßen unterwegs. Er leiht sich dieses Auto regelmäßig als fahrbaren Untersatz von ihr und ist eigentlich fast ausschließlich mit diesem Auto auf dem Straßenstrich unterwegs. Er trifft dort dann auf die 27-jährige Prostituierte Dorothy Blackburn, die auch Dotsie genannt wird. Sie ist drogenabhängig und braucht Geld für Crack und so kommen die beiden dann recht schnell ins Geschäft. Er bucht bei ihr Oralverkehr und die beiden suchen sich dann eine dunkle Ecke, wo sie parken und zur Sache kommen können. Den Tatablauf, den berichtet später Shawcross folgendermaßen. Während des Oralverkehrs hat Dotsie ihm in den Penis gebissen und deshalb legt er ihr die Hände auf, um den Hals und würgt sie bis zur Bewusstlosigkeit und beißt ihr dann aus Rache selbst in den Schambereich. Er steigt aus dem Auto, versucht sein verwundetes Glied mit Schnee zu kühlen und dann wird Dotsie wach. Er sagt ihr dann, dass er sie jetzt vergewaltigen würde und sie beginnt zu lachen. Dann legt er die Hände um ihren Hals und drückt abermals zu. Dieses Mal lang genug, um sie zu töten. Diese Angaben kommen, wie gesagt, von Arthur Shawcross. Das heißt, wir wissen nicht, inwiefern das der Wahrheit entspricht. Es ist natürlich dieses typisch nette Ding von wegen die böse Böse und er war derjenige, der nur reagiert hat. Von daher hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht nicht so ganz der Wahrheit entsprechen könnte. Aber wir müssen es erstmal so hinnehmen, wie er es berichtet hat. Er wirft dann Dotsys Leiche in den Genesee River. Und im Zuge von Landschaftsbauarbeiten wird ihr Körper dann am 24. März 1988 gefunden. Sein nächstes Opfer findet er am 9. Juli 1988. Das ist die 28-jährige Prostituierte Anna Marie Steffen. Er bezahlt sie für ihre Dienste. Sie fahren zum Genesee River, um im Wasser Sex zu haben. Arthur bekommt jedoch keine Erektion und als beide unverrichteter Dinge das Wasser wieder verlassen, überwiegt der Frust in ihm. Er greift sie an und sie hat gleichzeitig Angst und hofft wohl vielleicht noch, ihn abschrecken zu können und sagt ihm dann, dass sie schwanger ist und dass sie die Polizei rufen wird. Aber das ist nichts, wovon Arthur sich beeindrucken lässt. Im Gegenteil, es besiegelt ihr Schicksal. Er wirft sie also wieder in den Fluss, drückt sie mit seinem gesamten Körpergewicht unter Wasser und erwürgt sie. Wie bereits erwähnt, die Schilderungen kommen von Arthur Shawcross selbst. Wir müssen das Ganze mit einem geschlossenen Auge betrachten, würde ich sagen. Denn inwiefern diese Sachen der Wahrheit entsprechen, werden wir niemals erfahren. Und sie sind in der Regel natürlich so ein bisschen ausgelegt, dass sie ihn nicht so im ganz bösen Licht dastehen lassen. Wobei das hier doch jetzt eigentlich auch nicht mehr besonders positiv für ihn ausfällt, sind wir mal ehrlich. Dass er da eine Schwangere oder eine potenziell Schwangere, die ihm das gestanden hat, die ihn damit so ein bisschen abhalten möchte, dass ihn das erst recht dazu bewegt, da kommt er jetzt nicht so gut weg mit. Von daher ist das schon eher was, wo man eventuell davon ausgehen kann, dass das schon so stattgefunden haben könnte. Er begeht seinen nächsten Mord über ein Jahr später. Das ist dann die 59-jährige Dorothy Keeler. Am 29. Juli 1989. Noch ein Opfer ist die 25-jährige Prostituierte Patricia Eves, genannt Patty. Die beiden suchen sich am 29. September 1989, also knapp 3 Monate, August, Mathe und ich, nie gut. Suchen sie sich ein ruhiges Plätzchen hinter einem Gebäude des YMCA, weil sie dort dann ihr gemeinsames Schäferstündchen abhalten wollen. Shawcross stellt während des Sex fest, dass Patty ihm das Potmoney aus der Hose gestohlen hat. Und er ist deswegen so aufgeregt, dass er nicht zum Orgasmus kommen kann. Er ist wütend und frustriert zugleich und beginnt immer brutaler zu werden beim Sex. Also er merkt das während des Sexualakts, hört aber nicht auf, um ihr in irgendeiner Form zu sagen, ey, was hast denn du da gemacht? Sondern er macht weiter. Und er wird immer brutaler und brutaler und so beginnt Patty schließlich zu weinen. Und in ihrer Verzweiflung teilt sie ihm angeblich mit, dass sie weiß, dass er Anna Steffen getötet hat. Und das ist etwas, was ihn so wütend macht, dass er zusätzlich beginnt, sie zu würgen. Und so stirbt die Frau während des Sexualaktes. Sein 5. Opfer ist dann die 30-jährige June Stotts. Sie ist eine kognitiv eingeschränkte Freundin von ihm und Rose und sie ist keine Prostituierte. Sie ist hin und wieder bei beiden zu Besuch und hausiert bei denen so ein bisschen, ist halt so eine Freundin der Familie. Und er macht sich an sie ran, will Sex mit ihr haben und angeblich willigt sie ein. Und so fährt er mit ihr gemeinsam in die Nähe des Genesee Rivers, um dort im Freien zur Sache kommen zu können. Als die beiden dann aber draußen sind, reagiert June zurückhaltend und dann macht er sich über sie lustig und bezeichnet sie als Jungfrau. Arthur berichtet später, dass sie dann zu schreien anfängt und er sie dann in Panik erwürgt haben will. Und um ihre Verwesung zu beschleunigen, habe er ihren Körper aufgeschlitzt und sie in die Büsche geworfen. Wir stellen also fest, dass diese Schilderungen teilweise doch sehr abstrus sind. Also es ist ja immer so dieses nette, ja, sie hat geschrien, ich habe Angst gekriegt, dann habe ich mich gewehrt. Das ist ja nicht selten. Das kommt ja auch immer mal wieder vor. Also es gibt ja auch bei zahlreichen anderen Morden, dass diese Angst vor dem Entdecktwerden oder die Angst und die Panik in dieser Situation angeblich dazu geführt haben will. Wir müssen aber hier inzwischen schon davon ausgehen, dass das zu seinem Ablauf gehört hat. Sex und Tod gehörten für ihn ab diesem Moment oder vielleicht auch schon weitaus vorher, gehörten die womöglich schon untrennbar zusammen. Das heißt, er ist womöglich mit ihr nicht nur losgefahren, um mit ihr Sex zu haben, sondern schon direkt, weil er sie töten wollte. Am 5. November 1989 tötet er dann Marie Welch. Wir wissen nicht über alle Opfer etwas. Wir wissen die Namen, wir wissen die Todesdaten, wir wissen die Auffindedaten, aber wir wissen nicht immer die Geschichten dahinter. Deswegen kann ich bei manchen nur die Namen und die Daten nennen. Also Marie Welch ist jetzt am 5. November 1989 sein sechstes Opfer und sein siebtes Opfer ist die 22-jährige Prostituierte Frances Brown, auch Franny genannt. Und er ist bei ihr Stammkunde und genießt daher ein besonderes Vertrauen von ihr. Beim Oralsex schiebt er ihr seinen Penis so tief und lange in den Hals, bis sie qualvoll erstickt. Ihre Leiche wirft er dann in die Klamm des Genesee Rivers und ihre Kleidung entsorgt er auf der nahegelegenen Müllkippe. Erst mit dem Fund von Frances Leiche erkennt die Polizei von Rochester, dass sie einen Serienmörder in ihrer Mitte haben. Und jetzt beginnt auch die Öffentlichkeit, über die Morde als Serie zu berichten, in der Hoffnung, die Prostituierten dadurch warnen zu können. Aber trotz aller Aufrufe zur Vorsicht und aller Mahnungen zum Trotz schafft es Shawcross, weitere Prostituierte in seine Gewalt zu bringen. Die nächste ist Joanne van Nostrand. Sie überlebt das Zusammentreffen jedoch, da sie Shawcross wissen lässt, dass sie ein Messer bei sich trägt und dementsprechend dazu in der Lage ist, sich zu wehren. Außerdem kommt sie einem seltsamen Wunsch von ihm nach. Und zwar möchte er, dass sie sich totstellt beim Sex, damit er kommen kann. Ob diese beiden Gründe dazu führten, dass er ihr nichts angetan hat oder ob etwas anderes dahinter steckte, das ist nicht gewiss. Aber wir haben hier zwei Faktoren, von denen wir nicht wissen, ob sie bei den anderen Prostituierten nicht eventuell auch so oder auch bei den anderen Opfern nicht auch so abgelaufen sind. Sie hat, wie gesagt, ein Messer bei sich. Das heißt, wir haben den Faktor, sie kann sich wehren. Sie ist nicht wehrlos. Man muss aber davon ausgehen, dass auch andere Prostituierte ein Messer oder irgendetwas anderes dabei haben, um sich wehren zu können. Aber diesen speziellen Wunsch zu erfüllen, das könnte eventuell auch dazu beigetragen haben, dass er sie am Leben lassen hat. Und das Wichtige ist, dass sie dazu in der Lage war, dann davon zu erzählen. Denn das wirft ja auch nochmal ein ganz anderes Bild da drauf. Denn das zeigt, dass er eventuell einen Fetisch gehabt haben könnte, dass er Sex mit einer Toten haben musste, um zum Orgasmus zu kommen, denn mit Rose, seiner Freundin, konnte er keinen Sex haben. Wir wissen es aus anderen Fällen und aus anderen Erfahrungen und ja von anderen Tätern, dass es häufig so ist, dass sie das nicht können, dass sie bei ihrer Freundin über ihre speziellen Vorlieben sprechen. Die Freundinnen oder die Ehefrauen, die werden nicht in den Fetisch oder ähnliches mit einbezogen, weil die Männer Angst davor haben, dass die das nicht akzeptieren und sie dann verlassen würden. Natürlich gibt es auch Frauen, die kommen diesem Fetisch dann nach und die machen dann mit. Aber in vielen Fällen ist es so, dass dieser Fetisch gar nicht erst angesprochen wird und sie sich dann, also die Täter sich dann einen anderen Kanal suchen, um diesen Fetisch auszuleben. Und anscheinend scheint diesem Bericht zufolge ja dieses Todsein seines Gegenübers für ihn wichtig gewesen zu sein. Man kann jedoch davon ausgehen, dass er sie getötet hätte, wenn er gewusst hätte, dass sie nur kurze Zeit später der Schlüssel zu seiner Festnahme werden würde, aber er fährt sie sogar noch nach Hause. Ein paar Nächte später ist es dann die Prostituierte Kimberly Logan, die er töten wird, und zwar am 15. November 1989. Dann dauert es nur 10 Tage, bis er wieder töten muss. diese kurzen Abstände zwischen den Taten, dieses immer wieder töten müssen und töten müssen und töten müssen. Aber sie sind sehr, sehr unterschiedlich, die Abstände. Aber das ist auch wieder so ein Anzeichen dafür, dass er einen Drang zum Töten hatte, dass er es tun musste. Sein nächstes Opfer ist Liz Gibson. Sie entscheidet sich, in sein Auto zu steigen. Er gibt sich in der Szene unter dem Namen Mitch aus. Das muss man vielleicht dazu sagen, weil er geht da natürlich nicht hin und sagt, guten Tag, mein Name ist, sondern da wird ja meistens mit Pseudonymen gearbeitet und sein Pseudonym ist Mitch. Liz Gibson steigt also in sein Auto ein. Sie arbeitet in derselben Gegend wie Joanne van Nostrand und die beobachtet, wie Liz Gibson gemeinsam mit dem Mann fortfährt, der vor ein paar Tagen noch von ihr verlangt hat, sich totzustellen, damit er überhaupt zum Orgasmus kommt. Und das ist etwas, was sie im Kopf behält. Liz und Shawcross sitzen also gemeinsam im Auto. Sie wollen Sex haben. Aus ungeklärten Gründen kommt es zum Kampf. Shawcross sagt später aus, dass er sich dann mit seinem gesamten Gewicht auf sie gelegt hat und sie auf diese Weise tötete. Mehr ist über ihren Tod und die Gründe nicht bekannt. Als die Leiche der jungen Frau dann am nächsten Tag in der Schlucht gefunden wird, zögert Joanne dann nicht lange und geht sofort zur Polizei. Sie kann den Täter und das Auto beschreiben, sie kennt aber nur diesen Straßennamen, also Mitch. Um den Killer zu finden, fährt sie aber sogar gemeinsam mit den ermittelnden Beamten auf Streife, in der Hoffnung, ihn oder das Auto wiederzuerkennen. Und Joanne ist sich in diesem Moment, in dem sie das tut, völlig dessen bewusst, dass sie ihr eigenes Leben damit aufs Spiel setzt. Denn Mitch kennt sie, er kennt ihren Stammplatz und er weiß, wo sie wohnt. Das heißt, wenn er sie zusammen mit der Polizei gesehen hätte, hätte er eins und eins zusammenzählen können und dann wäre ihr Leben in Gefahr gewesen. Aber Joanne bleibt mutig und will der Polizei helfen, den Mörder zu finden. Trotz der Tatsache, dass der Polizei also einige hilfreiche Hinweise vorliegen, verlieren aber noch drei weitere Frauen ihr Leben. Es ist einmal die 32-jährige Darlene Trippi. Sie stirbt am 15. Dezember 1989. Am 17. Dezember, also nur zwei Tage später, gerät dann die 33-jährige June Cicero in seine Fänge. Er hat während des gemeinsamen Sexualakts mit Potenzproblemen zu kämpfen. Und laut Aussage von Shawcross beginnt June, sich über ihn lustig zu machen. Und diese Schmach lässt er nicht über sich ergehen. Er schlägt ihr ins Gesicht, er erwürgt sie und wirft dann ihre Leiche in einen nahegelegenen Bach. Ihre Kleidung entsorgt er dann in einem Altkleidersammlungscontainer der Heilsarmee. Aber das ist nicht alles, denn offenbar ist Shawcross diese Schmähung durch June Cicero, wenn sie denn so stattgefunden hat, besonders zu Kopf gestiegen. Auf dem Heimweg dreht er nämlich wieder um, fährt zurück zur Leiche und die hat nämlich bei den kalten Wintertemperaturen bereits angefangen, Frost anzusetzen. Und mit einer Säge, die er in seinem Auto mit sich herumfährt, schneidet er ihre Vulva heraus und isst diese angeblich später in seinem Auto auf. Die 20-jährige Felicia Stevens soll dann sein letztes Opfer werden. Als ihre Familie sie als vermisst meldet, beginnt die verzweifelte Suche der Polizei. Die können sich ja im Prinzip schon denken, was passiert ist, aber das Einzige, was sie finden können, ist ihre Hose. Und die liegt an dem Bach, an dem die Polizei mehrere Tage später auch die Leiche von June Cicero finden wird. Die Tatsache, dass die Hose so nah bei der nächsten Leiche gefunden wird, bringt die Beamten dazu, diesen Ort genauer überwachen zu lassen. Und so geht ihnen tatsächlich ein Verdächtiger ins Netz. Ein großer, schwerer, grauhaariger Mann mit einer Baseballmütze, der den Namen Arthur Shawcross trägt. Der streitet natürlich zunächst alles ab, aber die Polizei lässt nicht locker. Und besonders, weil Joanne van Nostrand dazu in der Lage ist, ihn zu identifizieren, ist es für die Beamten eigentlich klar, dass sie ihn schon in den Fängen haben. Es erfordert viel Geduld und Fingerspitzengefühl, bis sie dann schließlich die ersten zögerlichen Informationen von ihm erhalten. Und erst, nachdem man ihm damit droht, seine Freundin Rose sowie die eigentliche Besitzerin des Autos, dass er zu den Morden gefahren hat, was er einer Freundin von ihm gehört hat, dass die mit zur Verantwortung gezogen werden, erst in dem Moment gesteht er alles. Er erklärt sich sogar dazu bereit, die Polizisten zu den entsprechenden Tatorten zu führen und man kann erst dann einen Schlussstrich unter die 12 Opfer zählende Liste ziehen. Eine forensische Psychiaterin diagnostiziert ihm psychomotorische Epilepsie, eine posttraumatische Belastungsstörung aus seiner Zeit in Vietnam sowie eine dissoziative Persönlichkeitsstörung. Aber da kommen wir wieder an diesen Punkt, wo wir sagen müssen, kann das so sein? Denn wir wissen ja, dass diese Geschichten, die er aus Vietnam erzählt hat, dass die so nicht stattgefunden haben können. Und hier kommt dann der bekannte FBI-Profiler Robert Ressler ins Spiel. Der hat auch mit Ted Bundy und Jeffrey Dahmer gearbeitet. Und er hält, nachdem er das Ganze dann erforscht und untersucht hat und aufgearbeitet hat und dann auch herausgefunden hat, dass Shawcross also nie wirklich an der Front war, also gar nicht in Schlachten an sich verwickelt gewesen ist und somit auch nicht zwangsläufig getötet hat dort, der hält die posttraumatische Belastungsstörung aufgrund des Krieges für völlig absurd. Er geht von der dissozialen Persönlichkeitsstörung aus. Nichtsdestotrotz wird Shawcross in allen Anklagepunkten wegen Mordes zweiten Grades zu 250 Jahren Haft verurteilt. Er stirbt dann im Jahr 2008, um genau zu sein, am 10. November im Alter von 63 Jahren an einem Herzinfarkt. Arthur Shawcross hat eine ganz, ja, spannende, ich finde diese positiv behafteten Worte an dieser Stelle immer ein wenig schwierig. Er hat eine spannende Entwicklung hinter sich, ja, vor allen Dingen, weil er diese speziellen Punkte aus dieser Triade, also auch zwei von diesen Triadepunkten auch in sich hat. Aber es ist interessant, weil, ja, es ist immer so ein bisschen schwierig zu beschreiben, warum er zu einem Mörder geworden ist, weil im Prinzip müssen wir davon ausgehen, er hat diese sexuellen Übergriffe haben zwar nicht zwangsläufig stattgefunden, es haben diese Kriegserfahrungen, die er hatte, die haben nicht stattgefunden, sondern er hat seine schlimmste Kindheitserinnerung ist, dass sein Vater die Mutter betrogen hat und ein Kind mit einer anderen Frau hat und dass dann die Familie zerbrochen ist. Und das sind Dinge, die ja leider sehr, sehr häufig passieren in der heutigen Zeit. Und das ist ja wirklich sehr, sehr traurig. Aber da, auch hier haben wir das wieder, es geht nicht jeder, der dieses Erlebnis hat, als Mörder hervor. Also wo kommt das dann her, dass er diesen Weg gegangen ist? Und das ist ja das, was ich immer als sehr, sehr faszinierend empfinde. Aber da werden wir wahrscheinlich niemals eine Antwort drauf bekommen. Es ist aber spannend, weil es einfach so anders geworden ist, weil auch die Opfer sich so unterschieden haben. Er bringt erstmal zwei Kinder um. Man weiß nichts Genaueres. Ein Kind ist vergewaltigt worden. Bei dem anderen Kind konnte man das nicht mehr feststellen. Dann hat er Potenzprobleme. Es ist ein ziemlich chaotischer Lebenslauf, der sich irgendwie aus ganz vielen Strängen zueinander webt, dass er zum Schluss zu einem Serienmörder wird. Aber so ein richtig krasser Triggerpunkt, wie wir den bei anderen Tätern hatten, wie zum Beispiel, wenn wir mal zurückdenken an den Eyeball-Killer, wo ja der Verlust der Mutter sehr einschneidend war. Und hier haben wir diesen krassen Triggerpunkt eigentlich nicht. Hier haben wir nichts, wo wir sagen könnten, was war denn jetzt der Auslöser? Er saß eigentlich da am Wasser, war am Angeln, plötzlich kommen zwei Jungs und er tötet einen von denen. Warum? Also dieses Warum und wie geht er dann später auf die Prostituierten über? Was ist das? Ist das wirklich ein Fetisch, der da dahinter steht? Brauchte er einen toten Körper? Es sind so viele Fragezeichen hier offen und so viele Ungereimtheiten, die nicht zu erklären sind, dass man wieder einmal erkennt, wie komplex die menschliche Psyche eigentlich ist. So, und mit diesem Wort zum Samstag oder Sonntag, ich weiß gar nicht, was wir heute für einen Tag haben, entlasse ich euch in die Freiheit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.